Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und ich habe heute den Martin Scholz von Partner Experience hier zu sitzen. Und freue mich sehr auf das Gespräch. Wir waren letztens vor kurzem mal lunchen und haben dort eine ganze Weile über Partner-Sales gesprochen, weil ich das ja auch irgendwann mal gemacht habe. Und da sind uns so ein paar Sachen aufgefallen und da haben wir festgestellt, dann darüber sollten wir doch am Ende mal im Podcast sprechen. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Willkommen, Martin.
Vielen Dank, Dominik.
Martin, für die Leute, die dich nicht kennen, bitte einmal ganz kurz eine kleine Intro von deiner Seite. Wer bist du und was genau machst du denn damit?
Ja. Also wie gesagt, Martin Scholz hier aus Berlin, gebürtiger Berliner tatsächlich auch, was ja auch mal fast besonders ist in unserer
Kenne ich auch.
Ja, ich glaube, was mich am besten beschreibt, ist, dass ich live and breathe, lebe und atme. Ich bin über verschiedene Schritte, weil ich bin schon ein bisschen älter, in das Thema Partnerships reingestolpert, Partnerships im B2B-SaaS-Bereich. Das 15 Jahre lang für drei verschiedene erfolgreiche Startup-Scale-Ups als Angestellter gemacht und bin dann vor knapp 2 Jahren mit meinem Freund und Ex-Kollegen Bernhard zu Partner Experience gegründet, mit der Idee und dem Ziel, dass wir mehr Unternehmen helfen, Partnerschaften erfolgreich zu nutzen, um nachhaltig und kapitaleffizient zu wachsen. Und da tun wir 3 Dinge. Das erste war, wir bringen mal Partner-Folks zusammen. Wir veranstalten regelmäßige Meetups für die Partner-Community. Häufig sind ja Partner-Leute in ihren Unternehmen so ein Team auch dran. Dann haben wir gemerkt, dass die meisten Partner-Leute ein bisschen ähnlich wie beim Sales, ja, du hast ja keine formelle Ausbildung, stolperst da rein. Nur im Gegensatz zum Sales gibt es in Partnerships keine Bücher, ja, die du lesen kannst und wenig Material. Und in der ersten Meetups war dann die Frage, könnt ihr eine Weiterbildung empfehlen? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir nicht, müssen wir selber eine machen. Das heißt, wir haben jetzt ganz erfolgreich die BXB Academy, wo wir Partnermanager ausbilden, das Handwerkzeug an die Hand geben, erfolgreich im Job zu sein. Und natürlich, unsere Kerngeschäft ist auch Beratung von Unternehmen, Advisory für Gründer, für Revenue Leader. Wie können sie Partnerschaften entweder von vornherein richtig aufsetzen, mit der digitalen Fehler, oder wenn sie was probiert haben und es funktioniert nicht so richtig, dann kommen wir da gerne rein, schauen drauf und in der Regel ist es relativ schnell für uns möglich, dort die größten Fehler zu beseitigen, Potenziale zu heben, Hemmnisse zu beseitigen und das ganze Ding so erfolgreich zu machen, wie Partnerships eigentlich sein sollten.
Ja, jetzt bin ich in meiner Karriere relativ spät mit Partner-Sales im Vertrieb in Kontakt gekommen, weiß, dass es in Deutschland, glaube ich, immer noch sehr wenig Unternehmen gibt, die wirklich eine Partner-Sales-Abteilung dann auch haben oder richtig gut aufgesetzt haben. Wie war das dann bei dir in deiner Karriere? Ich habe jetzt gesehen, du warst ja unter anderem am Anfang mal wirklich in Konzernen, also auch bei der Dresdner Bank beispielsweise, bei Axel Springer und bist dann ja in die Startup-Welt reingesprungen und warst unter anderem bei Überall. Wann hast du das erste Mal mit Partner-Sales, bist du da in Kontakt gekommen und wieso ist das jetzt auch so dein Feld, wo du gemerkt hast, da bin ich irgendwie gut und das macht mir Spaß?
Oh, also Dresdner Bank und Axel Springer ist ja wie fast wie im anderen Leben, ja, das ist ja schon Jahrhunderte her gefühlt. Die Axel Springer war insofern spannend, weil ich dort vom Print-Business ins digitale Business gewechselt bin und da sozusagen sehr, sehr schnelle Lernkurve hatte, wie was so mit funktioniert, wie so SaaS-Modelle sind, wie Internetmodelle funktionieren. Auch das ist ja wieder schon eine ganze Weile her. Bin dann tatsächlich bei Social Metrics reingestolpert und da ist meine Rolle noch Business Development. Und zwar klassisches Business Development, also nicht der toffe Job, den SDRs und BDRs haben heutzutage, den Termin für den Vertrieb zu organisieren, ja, sondern wirklich, da, ich sag mal, so wie ich das kennengelernt habe, Business Development als Geschäftsfeldentwicklung. Neue Märkte erschließen, regionale Märkte, neue Kundensegmente, Kundengruppen erschließen oder auch generell zu schauen, wie ich mit den Assets des Unternehmens noch Umsatz generieren kann, außerhalb des standardisierten Vertriebs, der halt über Marketing läuft. Und zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so bewusst, dass ich Partnerships mache. Reflektieren, zurückgucken, habe ich in den 6 Jahren eine ganze Bandbreite von Partnerships gemacht. Und den kleinen Schenker sei mir erlaubt, ich weiß, sind im Sales and Peppers Podcast, aber Partnerschaften ist mehr als nur Vertriebspartnerschaften oder Partner-Sales. Wir schauen darauf, wie können Partnerschaften allen Go-to-Market-Bereichen helfen. Und es gibt Unternehmen, klar, wenn ich Partnerschaften sage, zum Beispiel wie dir, sagt er sofort, ah ja, Channel, Reseller, Affiliate, ich weiß Bescheid. Ich sage so, ja, aber das passt nicht für jeden. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Unternehmen, die sind auf der Produktseite erfolgreich. Wenn ich mit einem Produktmenschen rede und sage, Punch, dann sagt er, ja klar, Integration APIs. Und ich sage, ja, okay, das passt halt auch nicht für jeden.
Ja.
Und ich glaube, die Kernkompetenz, die wir entwickelt haben, war, dass wir 15 Jahre lang Zeit hatten, alle möglichen Arten von Partnerschaften zu probieren. Wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht und dabei auch wahnsinnig viel gelernt und glücklicherweise mehr Erfolge als Fehler, sodass wir insgesamt sehr erfolgreich waren mit den Firmen. Die erste Sales-Partnerschaft, so wie du es nennst, muss ich sagen, war tatsächlich dann ein, zwei Erstprojekte, die ich bei der Sagematics hatte, wo wir ein Inbound hatten und ein Gespräch hatten mit der 1&1 Anonymous Hosting, die gesagt haben, Herr, wir überlegen, ein Hosting-Tool für unsere Kunden anzubieten. Und wir suchen einen Partner, weil wir keine Kompetenz dafür haben. Und das war eine wahnsinnig spannende Sache, aber auch damals das erste Mal, dass die 1&1 ein Produkt mit einem externen Anbieter entwickelt hat. Hm. War eine sehr spannende Journey. Und was wir gemacht haben, war den, sag mal so, das war so das Formel 1, was wir im Sagematics SEO-Bereich für Enterprise-Kunden hatten, runterzubrechen auf, was muss denn in so einen Golf rein, den der Familienvater nimmt, um die Kinder aus der Kita oder den Einkauf von Rewe nach Hause zu bringen.
Ja.
Und haben dann mit der 1&1 sozusagen eine komplette, man kann keine Leitversion, eine andere Version entwickelt, eines SEO-Tools basierend auf unserem Backend mit ihren Frontend-Sachen, die die dann skaliert an ihre SMB-Kunden vertrieben haben. De facto war das, heutzutage wird das fachlich korrekt als OEM-Partnerschaft bezeichnet, weil wir andere Hood den Motor geliefert hatten.
Ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, was ist eine OEM-Partnerschaft?
Original Equipment Manufacturer. Wir haben uns das so ein bisschen geborgt aus dem Bereich des Automobils.
Automobil,
ja. BMW genau. Ja auch nicht mehr alle Kupplungen selber baut, sondern die halt eben von einem Originalteil Zulieferer kommen.
Ja. Ja, finde ich mega spannend. Und lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du hast das jetzt so beiläufig erwähnt, dass es gibt verschiedene Arten von Partner-Sales. Kannst du mal runterbrechen? Du hast jetzt auch gesagt, Partner-Sales ist nicht für jeden was. Was für Partnerschaften gibt es denn oder Arten von Partnerschaften, Channels gibt es? Und wann macht denn was Sinn?
Okay, wie viel Zeit haben wir nochmal? ich versuche es mal kurz zu halten. Also der Weg, was wir häufig sehen, weshalb wahnsinnig viele Partnerschaften, also Statistiken sagen, bis 80% von Partnerschaften scheitern im SaaS-Bereich, was crazy ist, ja.
Ja.
Warum scheitern die? Weil die Erwartungshaltungen nicht klar sind. Da sagt ein Revenue wieder, ich habe gehört, dass Partnerschaften cool sind und hier Microsoft oder Salesforce oder HubSpot machen 80% ihres Umsatzes über Channel-Partner, wir machen das jetzt auch. Wir sind 30% auf Listenpreis, off you go, und dann warten sie, dass das Geld reinkommt.
Ja.
Und nach 6 Monaten finden sie alles doof, weil in Salesforce keine Partner-Pipeline ist. Komplett falscher Ansatz, sorry. Aus verschiedenen Gründen. Das geht jetzt weiter. Was man grundsätzlich machen kann, ist, wir sagen, Partnerschaften ist immer eine Elevation des aktuellen Go-to-Markets. Du kannst, je nach Unternehmen, was wie dein Produkt ist, wie deine Zielgruppe ist, wie dein Sales-Prozess ist, wer dein ICP ist, wie dein Buying-Prozess läuft, kannst du verschiedenste Partnerschaftsmodelle nutzen, um kapitaleffizienter zu arbeiten. Du kannst Partnerschaften nutzen, um deine Lead Generation zu verbessern. Im klassischen Channel Sales wäre das so, ja, Referral-Partnerschaften oder Field-Partnerschaften. Also du suchst dir jemanden, der eigentlich eine Marketingfunktion übernimmt und dir idealerweise pre-qualified Leads in die Pipeline reingeht, die dann dein SDR oder dein Vertriebler aufnimmt und weiter qualifiziert.
Ja.
Es gibt dann so, wenn du im klassischen Enterprise- oder Mid-Level-Vertriebsbereich bist, also wo du wirklich Sales at Growth machst, wäre das dann so, du kannst halt einen Partner haben, der die SDR-Rolle mit übernimmt, also Marketing-Rolle und eine Pre-Qualification, also sowas wie Band, Early Band machen. Ja. Du kannst sagen, okay, man geht in das Co-Selling, das ist ja die neue Kuh, die durchs Kauf draufgetrieben wird, lass uns Co-Selling machen. Das ist immer die Frage, wer macht denn was und wer ownt was im Cycle.
Co-Selling sind dann so diese Geschichten, die man dann bei Aldi auch sieht, eine Pizza, wo dann Milka-Schokolade drauf ist, oder?
Ja, genau. Das ist ein super Beispiel. Ja, passt das überhaupt? Nein, aber Co-Selling wäre, also das, was immer die Hoffnung ist, ja, lass uns doch, wir gehen verkauft uns Salesforce. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Aber was Co-Selling sehr gut funktioniert, und das ist so ein Punkt, wie ich sage, es gibt so bestimmte Rahmenbedingungen. Wenn du ein Produkt hast, wo Serviceunternehmen ihre Services drumherum bauen. Ja, und du ihnen dabei hilfst, mit deinem Produkt mehr Geschäft in ihrem Servicebereich zu machen, dann hast du eine faire Chance, dass die anfangen für dich entweder Referral oder Co-Selling oder sogar Reselling zu machen.
Ja.
Niemand da draußen ist ein externer Sales Agent für dich. Der einzige Grund, warum sie dein Produkt mitnehmen, ist, dass sie ihr eigenes Unternehmensziel besser erreichen. Um mal ganz kurz den Bogen aufzumachen, das kann sein, dass du sagst, es gibt Unternehmensberater oder Berater, die in ein Unternehmen reingehen und sagen, wir digitalisieren deine Prozesse und übrigens, hier ist ein cooles Tool, mit dem du diesen Teil des Prozesses verbessern kannst. Ja. Es gibt die Unternehmen, die sagen, hey, wir haben Bock, diesen Change-Prozess zu begleiten. Wir implementieren die Software sogar für dich. Also wenn du eine Implementierungssoftware hast, die eine Implementierung braucht, wie ein Salesforce, wie ein HubSpot, dann kannst du natürlich auch mit diesen berühmten System Integrators, Systemintegratoren oder Systemhäusern zusammenarbeiten. Wenn du eine Software bist, Search Metrics war unsere besten Partner, weil es war ein SEO-Tool. Wir haben das einfach als Handwerkzeug gebraucht, um ihre Kunden zu bedienen. Ja, da war das eher so die aktive Nutzung für den Kunden on behalf of the customer. Das hängt aber extrem davon ab, nochmal, was für ein Prozess ist, wie der SAP ist, wie der Use Case ist, etc. etc. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn du eher produktlastig bist oder dass du sagst, okay, wir machen eine coole Integration mit einem anderen Produktvendor und machen einfach Joint Marketing. Ich lade meine Kunden ein, du lädst deine Kunden ein, gemeinsames Webinar, unsere Kunden erzählen sich gegenseitig, wie cool die andere Lösung ist. Wir haben dann Value Case, was die Nutzung für den Kunden besser macht. Und so mäßig Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft bei Amazon. Ja. Und dann generierst du darüber Leads. Das hat nichts mit den klassischen Channel-Partnerschaften zu tun, hat aber dieselbe Wirkung. Es generiert dir hochqualifizierte, bessere Leads, was heißt besser, closen schneller, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und meistens auch noch mit einem höheren MRR als deine self-generated Leads. Das sind so die Spiele, sorry, ich bin ein bisschen tief eingestiegen.
Alles gut, ich finde das Thema ja mega spannend, weil ich, wie gesagt, hatte ich dir ja schon erzählt, ich habe ja auch mal eine Zeit lang, ungefähr anderthalb Jahre auch, versucht von null einen Partnerschafts-Channel aufzubauen in einem Unternehmen, in einem Startup und bin damit, also war eigentlich ganz erfolgreich damit, habe aber da auch einige Sachen gesehen, die halt super, super falsch gelaufen sind, weil das halt separat zum eigentlichen Vertrieb lief und irgendwann dann halt auch die Frage war, warum sollen wir über einen Reseller verkaufen, wenn wir den Kunden auch direkt gewinnen können und dann halt mir quasi meine Kunden abgegraben wurde über die Partner und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weil damit versaust du dir natürlich alles bei den Partnerschaften und dann kriegst du halt auch keine anderen Kunden mehr für die, ja, also über die. Deswegen, also ich glaube, da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt super viele Dinge, die man falsch machen kann. Du hattest jetzt auch gesagt, also was ich spannend fand, dass du gesagt hast, es gibt quasi im Grunde genommen immer eigentlich ein oder sollte ein Ziel geben, nämlich wie viel Pipeline wird über Partnerships generiert, über verschiedene Kanäle. Und du hast jetzt dieses Thema Integration angesprochen. Das ist ja im Grunde genommen auch nichts anders. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt eine neue Partnerschaft, also ich gehe jetzt mal zurück, beispielsweise Thema Pleo. Ich weiß, ich habe eine Anbindung zu Datev als Kreditkartenanbieter, dann ist das natürlich eine super wertvolle Partnerschaft, die mir wieder neue Märkte erschließt, wo ich weiß, okay, das würde quasi wieder dazu führen, dass ich X Pipeline mehr generiere, wenn wir diese Funktionalität im Tool hätten. Würdest du sagen, das ist so the way to go? Also sollte man sich auf das Thema Pipeline konzentrieren oder gibt es da andere Ziele, sage ich mal, die eine Partnerships-Abteilung verfolgen sollte?
Sehr gute Frage. Kurze Antwort, um Gottes Willen nicht.
Okay.
Weil wir sind, das ist halt auch so ein typischer Blindspot, der gemacht wird. Lass mich bei dem Beispiel bleiben, Pleo und Datev-Integration.
Ja.
Was du damit machst, dass du jetzt wahnsinnig viele Leads von Datev bekommst, I don't know. Aber was du damit schaffst, ist, du erhöhst signifikant den Wert der Pleo-Lösung. Das heißt, du kannst plötzlich auch im Marketing oder im Direct Sales oder im Direct Outreach Kunden gewinnen, die gesagt haben, ja, ohne Daten brauchen wir hier gar nicht anfangen. Das heißt, du hast ein Value kreiert für deinen eigenen direkten Go-to-Market und nicht zwangsläufig nur, indem, dass du hoffst, dass Daten dir jetzt 10 Leads verschiebt. Und das andere Ding, was mich wirklich crazy macht, ist dieser Fokus auf Net New Revenue. Wir sind eine SaaS-Companies im Normalfall. Wir haben eine Retention-Challenge. Wir müssen Kunden halten. Hat da mal immer drüber nachgedacht. Ja? Alle gucken immer nur, wie viel Pipeline hat der Kunde mir gebracht. Aber je nachdem, was für ein Partnerschaft ist, wenn der eine Implementierung macht, wenn der einen Kunden betreut, dann sorgen Partner dafür, dass eine Activation da ist, dass eine Adoption da ist, dass meine Retention hochgeht oder einfach meine Customer Lifetime Value länger oder viel, viel größer wird, weil die Kunden nicht nach einem Jahr rausschauen, weil sie das Tool zwar gekauft haben, aber leider keine Ressourcen hatten, um es wirklich anzusetzen.
Yeah.
Ich habe mal mit einem Kunden gearbeitet, die haben ein Tool gehabt oder machen so ein HR-Tool womit man die Einführung von oder das Management des Unternehmens über OKRs machen kann. Ja, oder besser abbilden kann. Du kannst das Tool zwar kaufen, aber wenn du deine Leute nicht schulst und deine Prozesse intern nicht umstellst, dann hast du da ein schönes Tool zu sitzen, was aber nicht genutzt wird, weil du musst ja deinen Business-Prozess ändern. Und sehr viele Lösungen, die wir haben im Digitalbereich, erfordern eine Änderung der Business-Prozesse. Wenn du dann also mit Unternehmen zusammenarbeitest und häufig Berater mehr als technische Implementierung, die dafür sorgen, dass dieser Change-Prozess im Unternehmen anläuft, die helfen dir wahnsinnig, dass deine Adaption und deine Retention hochgehen. Das siehst du aber in keiner Praxis.
Ja.
Das Problem ist auch, den Effekt siehst du halt im Zweifelsfall auch erst nach 3-4 Jahren oder nach mindestens einem Jahr, wenn der Renewal halt dran ist. Ja. Aber wenn du mit Unternehmen guckst, die bewusst sich klar machen, wofür habe ich diese Partnership? Ist das jetzt eine Pipeline-Generierung? Ist das Net Revenue oder ist das Value Improvement oder ist das halt Retention? Thema oder auch Partnerschaft, wo du sagst, um einen ganz großen Bogen zu machen, du hast ein Produkt am Markt und immer wieder im RFP oder in eine Ausschreibung kommt, habt ihr so ein Feature und ihr habt das nicht. Das ist aber nicht Kern eures Produktes, das ist nicht euer Value Proposition. Das ist irgendwie so ein Random Attachment Feature, was immer wieder abgefragt wird. Das ist die Frage, setze ich mich jetzt ran und baue jetzt irgendwie mit meinem Team meine Ressourcen, meine begrenzten Entwicklerressourcen, Funktionalität, die eigentlich nicht wirklich uns differenziert vom Wettbewerb? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da einen Partner reinzuholen? Also ein OEM-Partner, wir haben den Begriff erfunden, der mir das einfach liefert.
Ja.
So Klassiker wäre Chatbot in meinem User-Interface. Will ich jetzt den 7. Chatbot entwickeln oder eher den 700. Oder sage ich mir, hey, ich hole mir da eine Company, die AI, ein Language Processing, alles schon hat, die ein UI hat, was ich einfach einbinden kann und schwupp hat mein User-Interface hat so einen schönen Chatbot, der meinen Support-Aufwand reduziert und ich muss den nicht selber entwickeln.
Mega spannender Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich glaube, gerade im Partnerbusiness oder generell auch, wenn man sich jetzt den Markt gerade anguckt, ist sehr oft dann die Frage, buy or build, ja, also mache ich es selber oder kaufe ich mir irgendwas ein? Ich glaube, bei dem Thema Einkaufen oder würde ich jetzt mal als Einkauf in Anführungsstrichen auch solche Partner bezeichnen, die jetzt beispielsweise das Onboarding für mich als Unternehmen machen, kommt ja natürlich auch immer ein gewisses Risiko mit, weil ich habe natürlich keine direkte Kontrolle darüber, wie sich dann dieser Service, die Leistung entwickelt. Ich habe Abhängigkeiten auf einmal, also beispielsweise damals bei Mobile Jobs haben wir Stellenanzeigen über Social Media vermarktet auch und waren natürlich dadurch durch den Partner Facebook total abhängig. Wenn da die Preise hochgegangen sind, mussten wir unsere Preise nachziehen. Also ich sag mal, das sind jetzt bestimmte Sachen, da bist du teilweise ja, also gerade was das Thema Social Media Marketing angeht, bist du ja nun mal sehr abhängig von deinen, das sind ja dann schon fast Zulieferer und keine Partner. Aber generell würde ich das jetzt mal sagen, hast du natürlich immer da, wo du dir was Externes reinholst, ein gewisses Risiko, weil du halt nur einen gewissen Einfluss darauf hast, wie sich das entwickelt und dann natürlich auch, wo bin ich dann als Partner in dieser Organisation aufgehangen? Ja, bin ich jetzt ganz unten, ein kleiner Fisch oder bin ich halt einer von den Big Five und kann da, sage ich mal, vielleicht auch deren Strategie mit beeinflussen? Das ist ja oft bei kleineren Startups gar nicht der Fall. Wie siehst du das? Weil das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Frage, die sich auch als Unternehmer man stellen muss, ist, wie gesagt, habe ich die Ressourcen, das selber zu machen? Und wenn ich einen Partner reinhole, wäre es dann auch für mich der richtige Partner?
Kurz zu dem Punkt. Wir sagen halt nicht Build or Buy, sondern Build or Buy. Und also wirklich bewusst dieses Ding. Dein Beispiel mit Facebook verstehe ich, aber ihr hattet nie einen Partner mit Facebook.
Ja.
Facebook war für euch einfach ein purer Lieferant. Die Frage ist so eine andere gute Frage, wann wird ein Lieferant zu einem Partner? Das hat was damit zu tun, wie die Relation ist. Du hast schon gesagt, bist du Top 5 Player bei denen, also wie wichtig bist du für sie, beziehungsweise auch, wie customizen die das für dich? Wenn wir bei dem Chatbot-Beispiel bleiben, ja, kannst du sagen, der ist ja auch ein Zulieferer. Nein, wenn der sich, der muss es ja sehr hart auf euch customizen oder auf meinen Use Case customizen. Und wenn die sich dann committen, darüber geht es immer, wie ist das Commitment? Dann prüfe, wer sich ewig bindet. Ja? Also mit wem willst du da zusammenarbeiten? Haben die ein Interesse an der Partnerschaft so sehr, wie ich ein Interesse an der Partnerschaft habe? Das ist ein schöner Bogen zu dem typischen Fehler, den viele Gründer machen. Oh ja, lass uns mal mit Deloitte und Accenture oder wie auch immer. Ich kann mal sagen, ja, vor 25 Jahren wollte ich auch mit Angela Jolie daten. Sie nicht mit mir. Also nur weil ich was, ne? Also ja. Das ist nicht transaktionell, das ist ein gemeinsames Commitment. Und in dem Bereich muss man halt schauen, um beim Facebook-Beispiel zu bleiben, ihr wart nie ein Partner für Facebook. Wenn ich mich in den Google Marketplace oder eine Google API anbinde, dann habe ich keine Google-Partnerschaft. Integrations are not partnerships. Integration ist die Verbindung von APIs und Technologie. Partnerschaft ist die Verbindung von Menschen und Unternehmen. Aber letztendlich können Unternehmen nicht miteinander reden. Also reden wir mit Menschen. Also schaffen wir es, eine Relation zu den Menschen aufzubauen, die das Unternehmen repräsentieren und dann gemeinsam einen Weg zu finden, dass man Achtung hat. Da kann es auch durchaus sein, ich meine, als Searchmetrics und später als Uberall, wir haben auch mit der Uberall mit der 1&1 sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Natürlich waren wir der kleinere Partner. Aber wir hatten einen Use Case, der für sie super wertvoll war. Und damit haben wir die Attention von ihnen gehabt, weil wir ihnen geholfen haben, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Ja? Und bei meiner dritten Company, der Musacentrics, waren, die hatten auch lange versucht, mit Airos zu reden, aber mit 1&1 zu reden. Und dann waren es ja ein bisschen zäh und die kamen nicht so voran. Und hey, wir wollen auch mit denen. Ich sagte, ihr seid falsch rangegangen. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern wir müssen verstehen, was deren strategische Ziele für das aktuelle Jahr sind und ob unser Produkt dazu passt.
Ja. Und was ist die Conversation? Ja, was ich immer sehr spannend fand, ist eigentlich, also was ich bei solchen Partnerships-Geschichten sehr spannend finde, ist grundsätzlich gibt es ja 1 Milliarde Möglichkeiten. Ich sehe das jetzt auch beim Artist Circus wieder. Natürlich gibt es 1000 Dinge, die wir machen könnten, theoretisch. Und gerade jetzt auch als frischer Gründer habe ich auch gelernt, okay, man kann halt einfach nicht alles machen und nicht alles macht gleich viel Sinn. Deswegen fand ich immer die SWOT-Analyse da eigentlich sehr, sehr hilfreich, zu sagen, okay, was für Chancen tun sich auf, was für Risiken kommen damit einher und auch wie viel, du hast vorhin davon Kapazitäten gesprochen, wie viel Zeit kostet uns das dann überhaupt umzusetzen. Und ich glaube, was für mich jetzt persönlich einfach bei Partnerships oder generell einfach auch bei solchen Geschichten sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich halt einfach auch mal anguckt, du hast jetzt Marketplaces genannt. Wie viel Aufwand ist es denn, mein Tool in so Marketplace zu listen? Wahrscheinlich relativ simpel und ich erreiche aber trotzdem eine relativ hohe Anzahl an Menschen. Also ich glaube, solche Dinge machen ja trotzdem oft Sinn, das zu machen, oder würdest du das anders sehen?
Du schüttelst schon mit dem Kopf. Ja, Dominik, Marketplaces, wow, ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Marketplaces ist immer die Frage, cool, Bruno, wer profitiert davon? Gerade wenn man sagt, als kleines Startup gehe ich irgendwie so ein großes Marketplace an, dann sehen mich da die Leute, nee, du bist wahrscheinlich Indikation Nummer 715. Und niemand hat Langeweile. Geht aus Langeweile zum Salesforce Marketplace Hyper Exchange und surft mal durch, was es da so an New Additions gab. Ja. Bei Marktplätzen wirklich einmal genau hinschauen. Was habe ich davon? Was erwarte ich? Wie werde ich unterstützt in dem Marktplatz? Ich müsste was für zahlen. Gerade bei den größeren Marktplätzen ist es gar nicht so einfach reinzukommen, weil du hast so sehr, sehr strikte, du hast einen formalisierten, automatisierten Prozess, aber da sind sehr hohe Formalien drin. Du musst wahrscheinlich Integration bauen, du musst irgendwie ein QI, Qualitätssicherung durchlaufen, etc., etc. Manchmal musst du sogar eine Eintrittsgebühr bezahlen. Und ich meine, bei Search Metrics haben wir damals, einer meiner anderen großen ersten Projekte war dann, eine Adobe-Partnerschaft zu machen. Wir wussten von Anfang an, dass uns kein einziger Lead daraus kommt. Wir brauchten aber dieses dumme Adobe-Solution-Partner-Badge auf unserer Webseite, weil wir in den USA Markteintritt probiert hatten. Und als solches Unternehmen gegen 2 etablierte amerikanische Wettbewerber war immer die Frage, wer seid ihr denn?
Ja.
Und alles, was wir gemacht haben, war uns dieses dämliche Siegel für teuer Geld zu kaufen, um die Credibility zu bekommen, um im Direct Sales Pitch drin zu bleiben. Das ist eine ganz klare Erwartungshaltung gewesen. Das war ein erfolgreicher Use Case.
Ja.
Ich bin damals mit dem Entwickler in den Flieger gestiegen und bin drüber nach Utah geflogen, weil die Dokumentation der API zu der Zeit so miserabel war, dass wir überhaupt nicht vorankamen. Wir wollten aber das Ding fertig haben, bevor wir zum großen Adobe Summit gegangen sind. Damals waren die Amerikaner so beeindruckt, dass da die Crazy Germans rübergeflogen kamen, dass sie uns gleich noch einen Preis verdienen. Das hat natürlich dann doch mit deinem Marketing-Effekt.
Ja.
Aber wenn du dich sonst in diese Marktplätze reinhängst, du investierst Zeit und Ressourcen, um da reinzukommen und gehst wahrscheinlich unter diesen ganzen anderen, wenn du nicht eine sehr klare Value Proposition hast, warum deine Integration und dein Produkt in diesem Marktplatz richtig Sinn macht und du idealerweise das Commitment von den Betreibern hast, dass sie dich promoten. Also wirklich ganz großes Fragezeichen in diesem Marketplace. Ganz, ganz häufig ist es einfach nur ein Ressourcenkampf. In Europa sind gerade letzten wahnsinnig viele Leute haben ihren Job verloren im Integration-Bereich, weil die einfach Integration gebaut haben, weil es an Bord war. Man hatte ja die Knete und alle haben es gemacht. Da waren keine Use Cases drin. Ja, der Typ
Ja.
Dan O'Leary, der Global Director Partnerships von Box, ja, Wettbewerber von Dropbox, sagte, oh, wir haben 1650 Partner, die sich bei uns integriert haben. Wo ich sage, cool, damit kann er angeben. Aber wie viel von diesen 1650 haben irgendwas von diesem Marktplatz zurückbekommen?
Ja.
Und ich wette mit dir, das sind weniger als 100.
Ja.
Und 1550 haben einfach nur Geld versenkt und Box glücklich gemacht, weil die sagen, ey, dicke Hose, wir haben hier einen riesen Marktplatz.
Ja.
Und ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die meinten so, ja, es gab halt kein Use Case und warum habt ihr es gebaut? Ja, weil es alle gemacht haben und unsere Investoren fanden es cool, wenn sie dann irgendwie Logos hatten. Ich sage, dann habt ihr vielleicht auch nicht die intelligentesten Investoren, wenn die nicht verstehen, was die Use Case ist.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was so, also eher strategische Themen. Lass uns vielleicht noch mal ein Level runtergucken. Ich schaue da vor allen Dingen auf die Sales-Teams und die Partner-Teams. Mal angenommen, es gibt jetzt hier auch Leute, die zuhören, die jetzt gerade Partner-Sales neu eingeführt haben. Was wären so deine Tipps? Wie sollten denn, also ich gucke jetzt mal nur auf Vertrieb und Partner-Sales, weniger
Klar.
auf die Integration-Geschichten. Wie sollten
Klar.
die denn miteinander zusammenarbeiten? Also was macht denn erfolgreiche Kooperation zwischen diesen beiden Teams aus? Oder ist es vielleicht sogar ein Team? Also was würdest du sagen, wie sollte man da rangehen an das Thema?
Ganz wichtiges Thema. Es gibt ja immer, wenn ich mit Vertrieblern rede, sagen die, ja, da gibt es immer Channel-Konflikt und oh Gott, Partner war mal schlimm. Es gibt keinen Channel-Konflikt. Es gibt keinen Channel-Konflikt. Wenn du in deinem Unternehmen einen Channel-Konflikt hast, dann hast du deine Incentives falsch strukturiert. Der wichtigste Schritt, um mal Partnerschaften erfolgreich für dein Unternehmen zu nutzen, ist, Partnerschaft, wie ich es am Anfang gesagt habe, als Unterstützung deines bestehenden Go-to-Markets zu sehen. Wenn du also einen Channel-Partner oder Partner-Sales hast, ob es jetzt Referral oder Co-Selling oder Reselling ist, dann muss das so aufgesetzt sein, dass es Unternehmen hilft, die Ziele zu erreichen. Es gibt kein Partner-Team, es gibt kein Sales-Team, es ist ein Company-Deal. Und wenn du dafür sorgst oder wenn du dich so aufgestellt hast, dass deine Teams intern darüber streiten, wer den Deal kriegt und du was vorhin gesagt hast, der Direct Sales versucht, den Partner-Deal wegzuschnappen, ja, dann wird sich darüber gestreiten, wie der Kuchen verteilt wird, anstatt gemeinsam daran zu arbeiten, drei größere Kuchen zu gewinnen oder zu bauen. Also wichtig sein, alle, die dann in Situationen arbeiten, wo sie mit ihrem Partnerteam irgendwie um Leads kämpfen oder ums arbeitet zusammen. Ihr habt das gleiche Ziel, das Unternehmenswachstum. Wenn eure Incentive, eure Commission-Pläne so gebaut sind, dass ihr irgendwie kämpfen müsst um jeden Krümel, dann muss das eskaliert werden. Ja, es gibt einen freaking Double Commission. I don't care. Im Zweifelsfall kriegt immer der Partner den Deal. Warum? Weil der noch 20 andere Kunden hat, die er euch bringen kann. Und wenn dann, du hattest ja auch schon gesagt, warum sollen wir dem Reseller, da kriegen wir irgendwie 70% oder nur, keine Ahnung, wie hoch der Partner, die dann ist oder Partneranteil ist, kriegen wir dann 30% weniger. Nee, kriegt er nicht, weil der Partner hat den Lead geholt, geclosed und macht im Zweifel zwar noch Billing und Accounting und Admin. Das heißt, zu vergleichen, ja, meinem direkten Seller zahle ich wie viel Commission? 10, 15%, keine Ahnung. Und beim Reseller muss ich 30% zahlen, ist ein Vergleich von Apfel und Birnen. Weil der Reseller hat die Marketingkosten, der hat die Onboarding-Kosten, der hat die ganzen Admin-Kosten. Die ganzen Kosten musst du damit berücksichtigen. Also wenn irgendwie der CFO dann sagt, wieso muss ich denn jetzt doppelt Commission zahlen, tust du nicht. Du sparst nämlich ganz viele andere Kosten, die der Partner für dich übernommen hat
Ja.
oder im Laufe des Lifecycles übernimmt.
Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen weit nochmal aus dem Fenster, Martin, weil ich habe ja auch einiges schon gesehen im Vertrieb, was Partner-Sales auch angeht. Und vor allen Dingen, was mir da aufgefallen ist, das, was du jetzt beschreibst, funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich eine sehr, sehr enge Partnership auch hat und vor allen Dingen auch dann die beste Lösung für den jeweiligen Kunden. Was ich da halt häufig gesehen habe, ist, dass dann vor allen Dingen die Vertriebler lieber den Deal selber reingeholt haben, weil dann oft die Partner halt eben Wettbewerber einfach angeboten haben, ja, weil das vielleicht in dem Fall auch die bessere Lösung war. Das weiß man natürlich dann oder es interessiert dann vielleicht in dem Fall auch den Vertriebler nicht. Aber das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, was damit einhergeht, gerade wenn das Unternehmen sind, die vielleicht dann auch in diesem Segment mehrere Solutions haben und anbieten, zu sagen, okay, es ist halt diesmal nicht Martin geworden, es ist vielleicht der Peter geworden jetzt in dem Fall, weil es halt einfach besser zu diesem Kunden gepasst hat. Wie würdest du denn darauf schauen?
Das ist ein guter Punkt. Es kommt natürlich immer selten wieder. Es kommt darauf an. Es ist so mein Standard. Es hängt immer davon an, was du für dein Produkt hast. Und in deinem Case, wo du sagst, okay, ich bin jetzt einer von mehreren Playern und meine Partner haben mehrere im Angebot, lasse ich dann trotzdem den Partner alleine losgehen? Nein, natürlich nicht. Also die Erwartung ist natürlich, dass der Partner mich verkauft. Sonst gehe ich mit dem Partner in direkten Wettbewerb. Ich sollte nur nicht mit dem Partner in Wettbewerb gehen, wenn wir dasselbe Produkt pitchen. Das ist dämlich. Ja. Darum geht es. Dann ist natürlich die Frage, warum gewinnt dann, also erste Frage wäre für mich, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Direktvertriebler gegen einen Partner beim Prospect gewinnt, wenn der Prospect schon eine Relation zu dem Partner hat, die kennen sich schon, die arbeiten schon seit Jahren zusammen und der Partner sagt, du, das bessere Tool ist X. Und dann kommt dein Vertriebler und versucht ohne Reputation, ohne Relation mit einem, wie du beschrieben hast, vielleicht in dem Fall suboptimalen Fit, dagegen zu gewinnen. Ich würde diesen Kampf würde ich gar nicht erst probieren. Also, ja. Sorry. Ja, ist, das ist so der Klassiker, dass der Vertriebler immer denkt, dass er alle dies gewinnen kann und
oder möchte, ja. Das ist
ja klar, das ist so ein Goldrausch. Ja, ich stecke mir einen riesen Claim ab, obwohl ich weiß, dass ich den in 20 Jahren nicht abarbeiten kann. Aber ja. Ich weiß ja nicht, wenn ich was abgebe, könnte ja genau da die Goldader sein. Also du willst lieber nicht abgeben. Ja. Das ist aber ganz klassisch, da weißt du besser Bescheid als ich, ja. Das ist Leadership-Aufgabe, dann zu sagen, hey, Partner, gerade wenn wir über Partner Sales gehen, sind extreme Multiplikatoren, um deine Sales-Kapazität zu erweitern.
Was ich gesehen habe, was da extrem gut funktioniert hat, ich hatte einen damals im Team, der Patrick, liebe Grüße gehen raus, hat Patrick, der sehr, sehr eng beispielsweise mit dem Vertrieblern unser Partner sich vernetzt hat. Das heißt also, wenn der einen Kunden hatte, der potenziell oder einen Prospekt, der Interesse an unserer Lösung hat, dann hat er, bevor er sich mit dem Kunden getroffen hat, sich immer einen Termin mit dem entsprechenden Vertriebler von unserem Partner eingestellt und hat sich erstmal mit dem hingesetzt und alles durchgesprochen und gesagt, das ist das, was bei unserer Discovery rausgekommen ist, was war das, was bei eurer Discovery rausgekommen ist, und haben quasi gemeinsam sich hingesetzt und wie so eine kleine Taskforce wirklich das Ganze ausgearbeitet, wie sie dann auch in dem Call mit dem Kunden sprechen wollen, was das Ziel ist, und haben dann auch nochmal nach der Demo mit dem Kunden auch nochmal sich zusammengesetzt und das Ganze wieder zusammen besprochen, wer hat was für Aufgaben, wer macht was als nächsten Schritt. Und das hat extrem gut funktioniert, weil dann hat man natürlich auch, auf der anderen Seite sitzt ja auch ein Vertriebler, ja, muss man auch ganz klar sagen, natürlich irgendwie als Team das Gefühl gehabt, man hat diesen Deal irgendwie vorangetrieben. Wenn da keine Relationship besteht, dann ist das natürlich auch kein Wunder, wenn der Deal dann nachher an einen anderen Partner geht oder ein anderes Unternehmen. Und selbst wenn der dort drüben dir dann sagt, pass auf, Patrick, ich habe festgestellt, der Kunde möchte das und das haben und das könnt ihr nicht, da wäre jemand anderes passender, dann gemeinsam halt zu schauen, okay, kann man das vielleicht trotzdem irgendwie gemeinsam lösen, oder halt einfach auch dann mal festzustellen, okay, den Deal können wir halt einfach nicht gewinnen, da brauche ich auch nicht weiter Zeit zu investieren. Das ist ja auch, glaube ich, was, wo sich viele Leute immer schwer tun, auch mal zu sagen, Haken dran, aussortieren und nächster Kunde bitte.
Ja, also du rennst mir auf der Tür. Was ich sehr früh gelernt habe, was so ein großer Aha-Moment für mich war im Vertrieb, war, als irgendwann mein Mitglied sagte, Martin, versuch doch nicht, ihn zu qualifizieren, versuch ihn zu disqualifizieren. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn er nicht am Ende des Tages schreibt, die eher du merkst, desto besser für dich. Also versuch ihn doch nicht, das berühmte tote Pferd irgendwie noch über die Ziellinie zu reiten. Was du gesagt hast, ich will da nochmal ganz kurz rein, das ist genau der richtige Ansatz. Natürlich muss Vertrauen da sein. Verstehe als Vertriebler, was sind die Leistungen und Klarheit, Transparenz, ganz klar Transparenz. Was bringt ihr mit als Software? Was bringt der Partner mit, der in der Regel Services macht? Wie kann man das allein? Und natürlich ist auch eine gewisse Vertrauensbasis da. Also als strategisch wäre es dann wieder so, versucht irgendwie Bots zu bilden oder Teams zu bilden, dass Vertriebler mit Partner zusammenarbeitet, dass da Respekt entsteht, dass man gemeinsam gewinnt. Nichts macht mehr Spaß, als gemeinsam zu gewinnen. Ich arbeite mit Kunden, die bringen aktiv Partner rein, die suchen nach dem Partner. Wenn die einen Direct Sales reinhaben, weil sie eine komplexe Lösung haben im Interessensbereich, die wissen, wenn sie einen Partner mit reinnehmen, die nehmen 2, 3 Partner mit rein, weil es manchmal sind große Unternehmen, da weiß man gar nicht, mit welchen, die arbeiten mit mehreren zusammen, wer ist jetzt der Beste. Und im Zweifelsfall kriegen 3 Partner ihre Commission oder ihr Fee, weil man einfach einen riesen Deal reingeholt hat. Natürlich, das hängt wieder ganz stark davon ab, wenn ich jetzt irgendwie im Small SMB-Bereich verkaufe, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ja, da muss ich mehr automatisieren. Aber gerade bei diesen größeren Deals macht es wahnsinnig viel Sinn, die Relation von Partnern zu machen. Alle Partner-Sourced oder Partner-Touch-Deals. Close schneller, haben eine höhere Closing-Wahrscheinlichkeit und häufig landen sie sogar größer mit einem höheren Deal-Size drin, weil der Partner, da sparst du dir so ein Land and Expand oder Proof of Concept, weil der Partner sagt, brauche ich nicht, weiß schon, die funktionieren, kannst du kaufen, lieber Kunde. Weil der hat schon das Vertrauen, was du als Software-Vendor alleine nicht hättest. Oder der sagt, hey, cool, sag mal, wäre das nicht auch was für dein Team XYZ, weil der das Unternehmen kennt, was du in deinem Discovery gar nicht rausgefunden hast. Also nochmal ganz wichtig, wenn du ein Partner-Sales bist oder wenn du im Sales bist und du hast ein Partner-Team, arbeite mit denen zusammen, mach sie zu deinem besten Freund. Ich habe zu Hause eine Flasche Whisky zu stehen, leider jetzt leer. Die hat mir damals Raphael geschickt, der war unser UK-Director. Das war einer der wenigen, der damals bei Schmetterlitz, als wir das Agenturprogramm aufgezogen hat, gesagt hat, ich mache mit, ich helfe euch. Ich weiß, dass ich am Anfang investieren muss, aber ich kriege zurück. Und im zweiten Jahr schickte er mir diese echt nicht günstige Flasche, weil er meinte, Martin, ich habe so viel Commission verdient. Ja. I owe you. Ja.
Stark.
Weil dann irgendwann die Partner funktioniert haben, die haben die Order-Forms reingeschickt, er hat da seinen Haken reingemacht, seine Commission gekriegt und hatte Quota-Übererfüllung oder Quota, nicht Überfüllung, aber eine solide Baseline seiner Quote abgedeckt, ohne noch viel machen zu müssen.
Ja.
Aber das dauert halt. Und das geht nicht in 2 Monaten, weil das ist halt ein Investment in langfristige Beziehung.
Ja. Hast du sehr schön zusammengefasst, Martin. Und wir kommen damit auch schon fast wieder zum Ende unserer heutigen Folge. Ich habe immer eine letzte Frage an meine Gäste. Und zwar geht es da wieder so ein bisschen eher um dich persönlich und deine Erfahrungen, die du gesammelt hast in deiner Karriere. Und möchte mit dieser Frage vor allen Dingen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer ein bisschen inspirieren. Das heißt, die Frage ist einfach nur, was hat dich in deiner Karriere am meisten positiv oder halt auch negativ beeinflusst, was du gerne anderen Menschen teilen möchtest, was du denen mitgeben möchtest. Und es kann alles sein vom Buch, Framework, irgendwelche Habits, die du dir angeeignet hast, wo du sagst, guckt euch das an, das bringt euch in eurer Karriere etwas voran.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich reflektieren muss, würde ich sagen, hab keine Angst vor Veränderung. Das ist war so ein, also vielleicht ist, manche Leute sind ja eh offener für. Ich weiß bei mir, seit Beginn meiner, wirklich meiner Ausbildung, in einer Filiale gewesen, fand es so toll, bin gegangen, kann ich da länger bleiben, nein, du musstest wechseln, dann kann ich danach zurück, ja. In die nächste Filiale kommt die war noch cooler. Ich habe mich geärgert, dass ich nicht einmal zurück musste. Und dann also auch Karriereschritte, die ich gemacht habe, ja, wenn man es auch anguckt, der ist nicht gerade linear. Aber einfach zu sagen, so ich nehme von jedem was mit und ich bin offen für Veränderungen, ich probiere mich aus, ich finde meinen Weg und wie gesagt, ich habe in der Bank gearbeitet, meine beiden besten Freunde sind immer noch in der Bank, die sind an so einem goldenen Käfig. Ich gucke mir an und denke so, oh mein Gott, ein Glück, dass ich damals rausgegangen bin. Also long short, es ist nicht ein Framework, es ist einfach das Habit zu sagen, hey, ich stelle mich dem Neuen mit offenen Augen und offenen Ohren und offenen Armen und mache das Beste draus. Vielleicht der eine Satz, der mir hängen geblieben ist, damals von David und Florian, den Gründern von Oberall, die dann was auf den Punkt gebracht haben und gesagt, hey, mach eine Entscheidung, entscheide. Es gibt wenige Entscheidungen im Leben, die ultimativ sind, die du nicht rückgängig machen willst. Aber besser, du nimmst, triffst die Entscheidung, gehst voran und wenn du merkst, es war doof, naja, dann änderst du die Entscheidung.
Ja.
Als dass du dich nicht bewegst.
Ja, fallen mir tatsächlich zwei auch Dinge ein, die ich irgendwann in meiner Karriere gesehen habe, die so ein bisschen meinen Blick auf diese Themen verändert haben. Und das eine ist ein Sprichwort. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und das ist tatsächlich, glaube ich, echt eine ganz gute Lebensweisheit, nach der man auch auf Dinge schauen sollte, weil am Ende ist es so, ja, tagtäglich ändert sich was und ich bin selbst jemand, der gerne in Erinnerung schwelgt und an die guten alten Zeiten zurückdenkt. Aber ich glaube, wenn man nach vorne blickt und auch halt da, genau, du hast es gerade gesagt, auch neue Opportunitäten einfach erkennt und auch danach strebt, die irgendwie neue Challenges sich zu suchen, dann wird man wesentlich erfolgreicher sein. Gab es letztens erst auch von der Cassie Yusofi einen ganz, ganz tollen Post auch auf LinkedIn, wo sie geteilt hat, wo es am Ende wirklich darum geht. Man weiß vielleicht auch nicht immer, wo es einen hinführt, aber man hat auf jeden Fall viele neue Türen, die sich öffnen und die muss man natürlich auch bereit sein zu öffnen, so wie du es gerade schon gesagt hast. Dann danke ich dir, dass du heute zu Gast warst, Martin. Hat mir viel Spaß gemacht, heute über Partner Sales mit dir zu sprechen und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und für alle die gern mehr von Martin hören und sehen möchten, folgt ihm gerne auf LinkedIn, Martin Scholz. Und dann wünsche ich dir erstmal bis dahin alles Gute, Martin.
Vielen Dank, Dominik, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis bald. Dann. Ciao. Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany. der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.